Ja, auch ich möchte euch alle herzlich begrüßen, mich bedanken für die Einladung und dass ich hier den 50. Hauskreistag oder Versammlung miterleben darf. Die 50 ist ja eine ganz besondere Zahl in der Bibel. Von dem griechischen Wort 50 ist das Wort Pfingsten abgeleitet und am Pfingsttag begann die Gemeinde Gottes hier auf der Erde, in dem der Heilige Geist auf die Erde kam. Und das ist möglich geworden dadurch, dass unser Herr gestorben ist, sein Leben gegeben hat, auferstanden ist, dann noch 40 Tage unter seinen Jüngern weilte und ihnen viele Dinge erklärt hat, die sehr wichtig waren für sie, dass er dann gen Himmel gefahren ist und 10 Tage später die Verheißung erfüllt hat, nämlich den Heiligen Geist gesandt. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und wir wollen auch heute mit der Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, das Wort Gottes zu verstehen. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam jetzt über die Bedeutung der Opfer nachdenken können, anhand von 3. Mose 1 bis 5. Ich möchte zu Anfang einige Verse lesen aus den Kapiteln 1 und 2 und würde dann gerne Fortsetzung machen mit den Kapiteln 3, 4 und 5 nach dem Essen. Wir lesen also zuerst einmal aus 3. Mose 1 einige Verse über das Brandopfer. 3. Mose 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rindvieh ist, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn, und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons des Priesters sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zu richten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen, und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Soweit zuerst mal, kommen dann gleich noch auf Kapitel 2. Das dritte Buch Mose heißt in manchen Bibelübersetzungen Levitikus. Und Levitikus ist ein Hinweis darauf, der Stammvater dieses Stammes, Levi, ist der Stamm, aus dem die Leviten hervorkamen und auch die Priesterschaft. Und das ganze Buch beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Priesterdienst, den Aufgaben, die die Priester hatten am Altar und auch viele Vorschriften für die Priesterschaft, aber auch für das ganze Volk. Ein besonderes Kennzeichen dieses Buches ist, dass sehr oft das Wort heilig vorkommt. Ich glaube 76 Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das macht schon deutlich, wer Gott dienen will, wer ihm Opfer bringen will, wer vor ihn treten will, um das auf heute anzuwenden, um ihn anzubeten und zu preisen, von dem erwartet Gott, dass er sich gereinigt hat. Das ist ja dasselbe wie das, was wir in 1. Korinther 11 lesen, dass man nicht mit Sünde am Abendmahl teilnehmen soll. Würde man das missachten? Wir lesen da in dem Brief, dass einige krank geworden waren, damit sie gehindert wurden, am Abendmahl teilzunehmen und einige sogar auch heimgegangen waren. Also Heiligkeit ist das Kennzeichen für dieses Buch. Im Hebräischen heißt das Buch, er rief, denn hier in Vers 1 haben wir gelesen, und der Herr rief. Er rief. Das ist ganz interessant. Wenn man das zweite Buch Mose liest, dann sieht man, dass Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft herausführt. Und nachdem er das getan hat und das Volk in der Wüste ist, gibt er Mose den Auftrag, ein Haus zu bauen. Oder wie die Bibel oft sagt, ein Zelt. Das Zelt der Zusammenkunft. Oder Luther hat übersetzt die Stiftshütte. Das ist auch eine schöne Übersetzung. Denn etwas zu stiften bedeutet, dass jeder etwas bringt. Die verschiedenen Stoffe, Holz und was es alles gab, damit dieses Haus gebaut werden konnte. Und insofern ist auch Stiftshütte eine gute Übersetzung. Aber eigentlich heißt es Zelt der Zusammenkunft. Wer kommt denn da zusammen? Natürlich das Volk Gottes und die Priesterschaft. Aber das Besondere ist, dass das Volk in die Gegenwart Gottes kommt. Und davon handelt dieses Buch. So, und jetzt ist die Stiftshütte oder das Zelt der Zusammenkunft gebaut worden. Das kann man nachlesen in 2. Mose 25 bis 40. Und das Buch endet damit, wenn wir mal eben ein Blatt zurückschlagen, in Kapitel 40, Vers 17. Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Und in Vers 34, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Jetzt wohnte Gott zum ersten Mal auf der Erde in einem Haus, aber in Verbindung mit einem Volk, das er aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hat. Wir kommen nicht in ein Haus, wo Gott wohnt, sondern wir selbst sind als Glieder des Leibes Christi oder als Haus Gottes die Wohnung Gottes geworden. Und Gott wohnt nicht nur in der Gesamtheit der Gemeinde, sondern in jedem einzelnen Gläubigen. Das ist wohl etwas ganz Besonderes, oder? Als der Heilige Geist kam, nahm Gott im Herzen des Gläubigen Wohnung. Ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, was sind Christen doch für reiche Leute? Da wohnt Gott in ihrem Leib. Aber auch wenn Christen zusammenkommen, wie heute Morgen, haben wir die Verheißung, dass der Herr Jesus in ihre Mitte kommt. Es ist ein Zusammenkommen, wo er in der Mitte ist. Es geht um ihn. Und letztlich um nichts anderes. Und natürlich ist es dem Herrn Jesus eine große Freude, unser Lob und die Anbetung entgegenzunehmen, genauso wie der Vater, aber auch um uns durch sein Wort zu lehren und dadurch zu segnen. Jetzt habe ich mal ein Bild mitgebracht, vielleicht kennen das einige von euch schon. Da kann man sehen, wie die ganzen 12 Stämme in weißen Zelten wohnen, rings um die Wohnung herum. Und die Wohnung ist abgezäunt durch einen äußeren Zaun, der das Ganze umschließt. Und da vorne seht ihr vor dem eigentlichen Haus, aus dem da so ein Rauch hervorkommt, der anzeigen soll, dass Gott in dem Haus wohnt, Da befindet sich der Vorhof. Und wenn man da vorne hineinging, das war normalerweise abgeriegelt mit einem Vorhang, aber der wurde dann natürlich aufgemacht, dann kam man da rein und das Erste, der erste Gegenstand, dem man begegnete, das war der Brandopferaltar. Und es gibt eine Vorschrift in 3. Mose 6, da steht, wenn das Zelt aufgebaut wurde, dann durfte das Feuer nie erlöschen. Da mussten immer Priester sein, die hielten das Feuer in Gang, sogar in der Nacht, sodass man auch nachts ein bisschen Licht hatte und wusste, aha, hier wohnt Gott. Und das ist der Altar. Wir werden da heute gelegentlich drüber nachdenken, auf dem Teile der Opfer Gott dargebracht wurden. Und hier steht dann immer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Oder in Vers 9, und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Das hebräische Wort für räuchern bedeutet eigentlich, etwas in Wohlgeruch emporsteigen zu lassen, so dass Gott daran wohlgefallen hat. So, wenn man dann weiterging, dann kam man an ein Becken mit Wasser gefüllt, das eherne Meer wurde das genannt. Und wenn die Priester hineingingen in das Heiligtum, da durfte kein Israelit hineingehen. Israeliten durften wohl in den Vorhof, an den Brandopferaltar, wenn sie ihre Tiere brachten, aber niemals ins Heiligtum. Und da gingen die Priester hinein in das Heiligtum, das ist da durch diesen bunten Vorhang abgetrennt. Und wenn man dann noch weiter ging, dann kam das Allerheiligste und da hinein durfte kein Priester außer dem Hohenpriester, und das auch nur einmal im Jahr. Wäre er hineingegangen, wäre er sofort gestorben. Und in dem Innersten, in dem Allerheiligsten, da war die Bundeslade, und das ist ein Symbol für den Herrn Jesus, der Ort, wo Gott wohnen kann. So habt ihr mal einen kleinen Eindruck von dem, worüber wir sprechen. Das wird natürlich später, nachdem das Volk im Lande ist, unter Salomo verändert, indem dann ein festes Gebäude gebaut wurde, der Tempel, der natürlich viel herrlicher war. Aber hier in 3. Mose befinden wir uns in der Wüste und darum lesen wir auch sehr oft vom Zelt der Zusammenkunft. Und wenn das Volk dann weiterzog, dann wurden alle Dinge zusammengepackt und wurden von verschiedenen Familien der Leviten durch die Wüste getragen. Hier ist noch ein Modell der Stiftshütte, da kann man das fast noch etwas besser erkennen. Da vorne ist der bunte Vorhang zum Eintritt in den Vorhof. Dann seht ihr den Brandopferaltar. Und darunter ist viel Platz, damit die Asche, die sich bildete, herunterfiel. Und die wurde dann von den Priestern weggebracht an einen reinen Ort. Dahinter sieht man das Becken. Und hier vorne rechts, da sind auch lauter Bänke. Das sind so die Bänke, wo dann die Tiere draufgelegt wurden, die Schafe oder die Rinder. Und wo man sie dann auch schlachtete. Im Grunde war es eine sehr blutige Sache, ja. Aber auch am Kreuz, es war eben doch eine sehr, sehr blutige Sache. Der Tod ist schon was Schreckliches. Und die Opfer, jedes Opfer macht uns klar. Und Gott konnte ja keine einzige Sünde durch irgendein Opfer wegnehmen. Er konnte sie nur dadurch wegnehmen, dass er im Voraus auf das Werk seines Sohnes auf Golgatha geschaut hat. Und dann auch Vergebung der Sünden für die Israeliten aussprach. Nun, wir brauchen heute keine Tiere mehr. Manchmal wünschte ich mir, dass das noch nötig wäre, dass wenn wir gesündigt hätten, dass man dann irgendwo hingeht und opfert ein Schaf, man muss es selbst schlachten, ja, dass man sich mal klar macht, was mache ich da eigentlich, dass ich so leichtfertig sündige. Dafür muss jemand sterben. Und das macht Gott klar durch die Opfer. Es musste jemand sterben. Und es war kein anderer dazu in der Lage als unser Herr. Und es ist mein Wunsch, wenn ich über die Opfer spreche, dass uns vor allem der Herr Jesus wichtiger wird und dass wir ihm noch dankbarer werden dafür, dass er bereit war, den Willen seines Vaters zu erfüllen, und der bedeutete ja, dass er sterben musste. Obwohl er auf der anderen Seite sagt, dass er sein Leben völlig freiwillig gibt, das ist natürlich auch wahr. Es gab noch einen Altar, dem begegnet man, auch wenn man das zweite Buch Mose liest oder auch an vielen anderen Stellen, das war der sogenannte Räucheraltar. Also der Brandopferaltar, der stand im Vorhof ganz am Eingang, und der Räucheraltar, der stand im Heiligtum, unmittelbar vor dem Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte. Und da wurden keine Opfer draufgebracht, sondern es gab ein besonderes Räucherwerk, das angefertigt werden musste. Das wird beschrieben in 2. Mose 30. Und das wurde auf dem Altar verbrannt. Man nahm etwas Feuer vom Räucheraltar, vom Brandopferaltar, brachte das zum Räucheraltar und legte dann Weihrauch oder dieses Räucherwerk da drauf, und es gab dann einen wunderbaren Wohlgeruch, ja. So, jetzt wollen wir uns mal eben die Frage stellen, warum müssen eigentlich Opfer gebracht werden? Warum hat Gott das so gemacht? Er hat es gemacht, um uns zu lehren, dass wenn wir aufgrund unserer Sünde sterben, wir für ewig verloren sind. Wir brauchen jemand, der an unsere Stelle tritt, einen Stellvertreter. Und das sieht man schon sehr schön bei Abel, als der Esau auf die Idee kam, Gott ein Opfer zu bringen. Da hat Abel gedacht, ich will auch ein Opfer bringen. Aber der Unterschied zwischen beiden war, dass der Kain Früchte des Feldes gebracht hat und der Abel ein Schaf. Und der Abel hat schon verstanden, ich kann vor Gott nur bestehen, wenn jemand anderes für mich stirbt. Das ist Stellvertretung. Wenn wir dann weiterlesen im ersten Buch Mose, dann sehen wir, dass der Noah, nachdem er aus der Arche herauskommt, da hat er viele Tiere dabei, die musste er extra mitnehmen in die Arche und musste Tiere opfern auf einem Altar, den er baute. Und da liest man dann, dass diese Tiere rein sein mussten. Man konnte da kein Reh nehmen oder irgendein oder ein Wieselchen oder was. Es mussten reine Tiere sein, und das sind Tiere, die zur Familie der Rinder gehören, und Kleinvieh. Kleinvieh ist immer eine Bezeichnung für Schafe und Ziegen. Oder aber, wenn jemand sehr arm war, der konnte auch eine Taube bringen. Das werden wir noch sehen. Und das macht deutlich, Gott braucht ein reines Opfer. Und weil kein Mensch rein ist, darum gibt es nur ein Opfer, was in Frage kommt, das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Und das dritte ist, das lernen wir aus der Darbringung Abrahams, wie er seinen Sohn Isaak darbringt. Es muss ja furchtbar für ihn gewesen sein, dass er von Gott den Befehl bekommt, jetzt geh mal da und dahin, ich werde dir den Ort zeigen, und dann opferst du mir den Sohn, auf den du jahrelang gewartet hast. Väter können sich sicher besser eindenken, oder sicher auch Mütter, was es bedeutet, wenn Gott verlangen würde, dass man das eigene Kind mit eigener Hand schlachtet. Ihr wisst, dass das nicht nötig war. Im letzten Augenblick kam der Engel des Herrn und sagt, Abraham, steck das Messer weg. Ich weiß jetzt, dass du mich fürchtest. Aber damit hat Gott deutlich gemacht, er würde das, was Abraham erspart blieb, selber tun. Und er hat es getan, indem er seinen Sohn geopfert hat. Und kein Tier reicht aus zur Tilgung von Sünden. Es musste ein Mensch sein, den Abraham noch nicht kannte, den wir aber heute kennen. der sein Leben vor 2000 Jahren gegeben hat. So, jetzt ganz kurz ein Wort dazu, dass wir in 3. Mose 1 bis 5 fünf unterschiedliche Opfer finden. Man fragt sich natürlich, ja, warum denn alle diese unterschiedlichen Opfer? In 3. Mose 1 finden wir eine Beschreibung der Brandopfer, in 3. Mose 2 eine Beschreibung von Speisopfern, das waren also unblutige Opfer. In Kapitel 3 finden wir die sogenannten Friedens- oder Dankopfer. Das war so eine Festmahlzeit, wo jemand, der es auf dem Herzen hatte, ein Friedensopfer darzubringen, ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege brachte. Das Tier wurde dann geschlachtet und Teile von diesem Opfer kamen auf den Brandopferaltar. Die waren für Gott. Andere Teile bekamen die Priester, denn die mussten ja auch was zu essen haben und die aßen sich ja auch mal gerne Fleisch. Wer von euch isst gern schon mal ein Stück Fleisch? Doch einige, ja? Man soll ja nicht zu viel essen, aber ab und zu doch mal, auf jeden Fall. Auch die Priester bekamen Fleisch. Und der Opfernde aß auch von dem Opfer. Und wenn er welche eingeladen hatte, von der Familie oder gute Freunde, die mit ihm dorthin gegangen waren, zur Stiftshütte, dann konnten auch sie von dem Opfer essen. Also das war eine gemeinsame Mahlzeit, wo alle von aßen. Voraussetzung war, dass sie rein waren. Dann kommt das Sündopfer, da hätten wir eigentlich mit angefangen. Und das Sündopfer zeigt, dass der Herr Jesus gestorben ist, damit wir rein gewaschen wurden von der Sünde. Er wurde sogar zur Sünde gemacht, als hätte er alle Sünden getan. Und dann kommt noch das Schuldopfer. Das ist so eine untergeordnete Kategorie. Und da werden viele Stellen behandelt, dass wir nicht nur gegen Gott sündigen, sondern dass wir uns manchmal auch regelrecht verschulden. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Gott sagt, dass er einen fröhlichen Geber lieb hat. Und der Apostel Paulus schreibt davon, dass Sammlungen geschehen sollen. Und dass, wenn die Gläubigen zusammenkommen am ersten Tag einer neuen Woche, dass sie nicht nur ihren Mund zum Lob öffnen, sondern auch das Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht. Lasst ihr da einen Beutel rumgehen oder steht da hinten eine Kiste oder was? Jedenfalls kann kein Gläubiger denken, zumindest die nicht, die am Abendmahl teilnehmen, ach nein, das kommt für mich nicht in Frage. Die anderen können mal bezahlen, aber ich kriege nicht so viel oder so. Ja, das wäre dem Herrn nicht wohlgefällig. Und wenn man das tut, früher war das so, wenn ein Israelit nicht bereit war, Gott das zu geben, was Gott angeordnet hatte, dann verschuldete er sich. Da kann man nicht so einfach drüber weggehen. Und dann musste er das nachholen, das, was er nicht gegeben hatte. Da kommen wir dann nachher nochmal dazu. Die übertragene Bedeutung dieser Opfer liegt darin, dass beim Brandopfer das ganze Opfer auf den Altar kam. Das ist eine Besonderheit. Da durfte keiner von essen. Das wurde auch nicht dargebracht, wenn man gesündigt hatte. Das war einfach, dass man Gott eine Freude machen wollte. Ich will mal so praktisch erklären. Da ist ein Bauer, der hat gelingen gehabt, das Wetter war gut, die Tiere haben getragen, er hat viele Tiere dazu bekommen in einem Jahr und er ist so dankbar, dass diesmal alles so gut war. Und dann, wenn er seine Bibel kannte, dann wusste er, Gott freut sich, wenn man ihm mal ein Rind bringt. Ein Rind ist ja nicht so ganz billig. Was kostet das, so ein ausgewachsenes Rind? Ist hier ein Metzger dabei? Also wenn das ein schönes, kräftiges Tier ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch 1500 Euro auf den Tisch legt, oder? Oder ist das zu viel? Okay, also das war schon etwas, was sehr viel wert war. Es durfte keinen Fehler haben, keinen Flecken. Es ist ja ein Bild vom Herrn Jesus. Da kann man das besser verstehen, dass er flecken- und sündlos war. Und dann brachte man das hin und sagte, das ist ein Brandopfer. Gut, sagt der Priester. Und dann wurden alle diese Vorgänge ausgeführt, von denen wir gelesen haben. Und dann kam das ganze Tier auf den Altar. Alles. Alles. Ja, es gibt eine Ausnahme. Das lesen wir auch in 3. Mose, ich glaube in 6, Kapitel 6. Der Priester, der da half, da musste ja immer ein Priester dabei sein, der das auch gut konnte, aber der auch von Gott bestimmt war, der zur priesterlichen Familie gehörte, der bekam die Haut des Tieres. Da war sicher auch was wert, so ein großes Fell von einem ausgewachsenen Stier oder so. Das war das, was er bekam. Aber alles andere war für Gott. Und das macht uns etwas sehr Wichtiges deutlich. Wir sind dem Herrn Jesus unendlich dankbar, dass er auf die Erde gekommen ist, um uns zu erlösen. Das war aber nicht sein erstes Motiv. Sein erstes Motiv war, dass er in die Welt kam, und das könnt ihr nachlesen in Hebräer 10, und da steht zweimal, wie der Herr Jesus sagt, das ist ein Zitat aus den Psalmen, aber der Psalmdichter lässt den Herrn Jesus gleichsam prophetisch zu Wort kommen und er sagt, ich komme, o Gott, um deinen Willen zu tun. Es ist viel wichtiger, den Willen Gottes zu tun, als irgendetwas anderes. Und das lernen wir daraus, dass der Herr Jesus gekommen ist, nicht in erster Linie, um den Sünder zu retten. Natürlich sind wir ihm unendlich dankbar, dass er auch deshalb gekommen ist. Aber sein Hauptmotiv war, den Willen Gottes zu erfüllen. Und er spricht sehr oft im Johannesevangelium davon, ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun. Warum betone ich das so extra? Ich betone es, damit wir den Herrn Jesus besser kennenlernen und damit auch wir uns mal die Frage stellen, was ist denn für uns wichtig im Leben? Was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, Sündern das Evangelium zu bringen? Ja, natürlich ist das wichtig, aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Und das ist, dass wir alle fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und Gott hat einen Plan für dein und für mein Leben. Und wir können Gott keine größere Freude machen, als wenn wir sagen, mein Gott, wir sagen sicher meist Vater oder auch Herr Jesus, er ist ja auch Gott, was möchtest du von mir? Wie möchtest du, dass ich lebe? Ein junger Mann sagt, Herr Jesus, ich möchte heiraten, aber doch nur jemand, der dich lieb hat und den du für mich ausersehen hast. Da kann man doch nicht sagen, na ja, die gefällt mir, sie ist zwar noch nicht gläubig, aber das wird schon kommen, ja. Es ist so wichtig, und das kann man aus den Opfern lernen. Und für Gott war das so wichtig, dass er nicht das Sündopfer an die erste Stelle gestellt hat, sondern das Brandopfer. Und ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Das finden wir in 3. Mose 23. Da ist eine Beschreibung der sieben Feste des Herrn. Und da gibt es ein besonderes Fest, das war das Fest einer neuen Ernte. Da kam ja zuerst das Passa, dann das Fest, wie hieß das zweite große Fest, das dauerte 7 Tage, das Fest der ungesäuerten Brote. Und in diese 7 Tage fiel ein Fest, das hieß das Fest der Darbringung der Erstlingsgabe. Und diese Erstlingsgabe, die bestand aus Gerste. Und bevor diese Gabe von Gerste nicht dargebracht wurde, durfte kein Israelit hingehen und sich von der neuen Ernte etwas abschneiden. Darauf stand Todesstrafe. Ist Gott hart? Nein, es muss klar sein, was wichtig ist im Leben. Und Gott ist das Allerwichtigste und er bekommt von einer neuen Ernte den ersten Anschnitt. Und danach dürfen die Kinder seines Volkes von der Ernte frei genießen. 7 Wochen später war das Pfingstfest und dann wurden 2 Brote dargebracht, die waren aus Weizenernte. Also die Gerstenernte, wer von euch noch bäuerliche Wurzeln hat oder selbst noch angebaut hat, der weiß das. Die Gerste wird als erstes reif. Und das war auch so dort in Israel. Und 7 Wochen später war die Weizenernte reif. Und bevor die Kinder Israel davon aßen, mussten sie 2 Brote hinbringen. Die wurden Gott dargebracht. Und vorher durfte kein Israelit von der neuen Ernte essen, wohl von altem Korn. Machte er das nicht, stand darauf die Todesstrafe. Man kann mit Gott nicht so einfach wie ein Kumpel umgehen, ja? Sondern, ja gut, ich habe das vergessen, aber du bist ja gnädig und dann machen wir einfach weiter, ja? Vielleicht hört er schon mal, dass jemand so spricht. Ich hoffe es nicht. Oder manchmal merkt man auch in seinem Herzen, dass Gott gar nicht so wichtig ist. Also das wollen wir lernen aus dem Brandopfer. Das Brandopfer ist das Erste, es hat die höchste Priorität, dass der Herr Jesus gekommen ist, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und darüber hat Gott sich so gefreut, dass er dem Sünder nicht nur Vergebung der Sünden gibt, sondern dass er ihn überreich segnet. Aufgrund dieses Brandopfers. So, und das Speisopfer, da komme ich gleich noch drauf. Das sind jetzt hier so einzelne Punkte, die man herausheben kann, wenn es um das Brandopfer geht. Ich werde nicht auf alles ausführlich eingehen, da braucht man eigentlich alleine für das Brandopfer schon 2 Stunden. Ich habe die Folien auch ins Internet gestellt. Wer die gerne runterladen will, der kann das machen. Ich gebe euch nachher die Internetadresse. Wir fassen einfach mal kurz zusammen. Der Herr sprach aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und es ist freiwillig. Er sagt, wenn jemand ein Brandopfer bringen will. Gott wird niemals sagen, hat nie gesagt zu einem Israeliten, du musst ein Brandopfer bringen. Das entspricht nicht der Freiwilligkeit des Opfers. Der Freiwilligkeit, mit der der Herr Jesus Gott sein Leben geopfert hat. Und es gibt Dinge, die verlangt Gott nicht von uns, auch heute nicht, aber er möchte sie gerne haben. Es ist freiwillig, wenn jemand ein Brandopfer darbringen will. Dann darf er erfahren, es ist zum Wohlgefallen für ihn. Gott schaut mit besonderem Wohlgefallen auf jemand, der aus Freude an den Segnungen oder aus Freude an der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und dem Vater ihm einfach mal eine Freude macht. Es ist zum Wohlgefallen. Ich gehe zu Punkt 5 über. Bevor das Tier geschlachtet wurde, musste der Opfernde seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Und wörtlich steht da, ganz feste drücken oder stemmen. Und dadurch wird deutlich, das Wohlgefallen, was Gott an dem Herrn Jesus hat, wovon ja das Brandopfer ein Vorbild ist, das geht über auf den Opfernden. Damit sind wir eigentlich schon bei wichtigen Punkten, die der Apostel Paulus im Epheserbrief erklärt. Das sage ich nochmal so nebenbei. Dann musste das Blut gesprengt werden. Weiß jemand, wie viel Liter ein ausgewachsenes Rind hat? 40. Super, ne? 40 Liter? 40 Liter. Kann man ja kaum tragen, ja, oder? Schon besser, wenn man es in 2 Eimer füllt. Das Blut musste gesprengt werden. Beim Sünd- und Schuldopfer wurde das Blut einfach ausgegossen an den Fuß des Altars. Was meint ihr, wie lange braucht man, um 40 Liter mit der Hand oder mit einem Isop, so eine Art Schwamm, eine schwammige Pflanze, das immer dahin zu sprengen? Was meint ihr? 40 Liter. Oder so mit der Hand, ja, bisschen hin, hin. Bitte? Also jetzt können wir wählen zwischen einer halben Stunde und einem Tag. Aber man müsste es eigentlich mal ausprobieren, ja? Warum sagt Gott das? Stell dir vor, du müsstest das machen. Eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde immer. Ja, da fängt man doch an zu denken. Ja, warum muss jetzt das Tier sterben? Warum ist der Herr Jesus gestorben? Ja, weil Gott es wollte. Und ist Gott so wertvoll. Gott möchte einfach mal, ich wünschte mir manchmal, man würde solche Opferhandlungen irgendwo mal beobachten können. Es gibt ja eine Stiftshütte, die war früher bei uns in Breckerfeld, ganz in der Nähe, wo ich wohne. Ich weiß nicht, wer von euch hat die schon mal gesehen? Noch nicht. Ja, doch, da. Am besten bestellt er die mal. Ich glaube, man kann die aufbauen. Und dann machen wir, ich komme dann auch dazu, dann beschaffen wir einen Metzger, der mal ein Tier schlachtet. Und dann schauen wir mal zu. Ich glaube, wir würden das nie wieder vergessen, ja? Das Blut muss gesprengt werden. Und wir dürfen auch nicht so einfach darüber weggehen. Man kann doch mal auch einen Vortrag halten über das Blut, oder? Einfach mal Blut. Ist eine blutige Sache, ja. Ist nicht schön. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da mit einem Tier gekommen und hätte das eigenhändig schlachten müssen, was bin ich froh, dass das nicht mehr nötig ist. Ich weiß nicht, ich kann kaum einen alten Vogel töten. Geschweige denn ein Messer nehmen und dann ein Tier schlechten. Und dann muss der Priester da sein, der hat natürlich die Gefäße, sammelt das Blut auf. Und eben steht das Tier noch und als ihm die Kehle durchgeschnitten wird, zack, sackt es zusammen. Und wir denken immer wieder, ja, Gott will uns dadurch deutlich machen, was auf dem Kreuz von Golgatha geschehen ist. Wir haben ja keine Möglichkeit mehr, dass wir unter das Kreuz gehen, um da hinaufzuschauen und zu sehen, wie der Herr Jesus blutet, wie er leidet, wie er am Ende von 6 Wochen, von 6 Stunden schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die Opfer, die zeigen uns so im Vorbild, was da geschehen ist. Und wenn man dann noch Verse aus den Psalmen dazu nimmt und liest dann, Psalmen, die vom Herrn Jesus handeln, wie er gelitten hat, wie schrecklich das für ihn war, wie er sagt, in die tiefste Grube bringst du mich. Schrecklich war es für ihn. Er schreit zu Gott in Psalm 40, lass die Grube nicht ihren Mund, das heißt ihre Öffnung über mir, verschließen. In kotigem Schlamm bin ich. Das ist der Opferdienst. Und dann muss das Ganze geräuchert werden, das habe ich schon gesagt. Es gibt 3 verschiedene Arten von Opfern, die man darbringen kann. Das Rindvieh, ein junger Stier, das Schaf oder die Ziege. Und wenn jemand ganz arm war, konnte eine Tuchteltaube kaufen. Ich weiß nicht, was die kostete. Vielleicht 1,50 Euro oder noch weniger. Ganz kleine Taube. Ist okay. Die Taube musste auch sterben, auch ein Bild von dem Herrn Jesus. Oder eine junge Taube, es konnte ganz wenig sein. Eine Taube, die vielleicht 4 Wochen alt war. Und es zeigt uns, der Jesus ist nie im eigentlichen Sinne alt geworden. Ja? Er war 33 Jahre, taufrisch, so rein. Er hat sein Leben gegeben, nein, nicht für unser Zünder. Nicht in erster Linie, sondern für Gott. Wir kommen jetzt noch kurz, wie viel habe ich noch? damit das Essen nicht kalt wird? Ist fertig? Dann müssen wir uns doch beeilen. Bis ich fertig bin? Das nächste Opfer ist ein unblutiges Opfer. Ein sogenanntes Speisopfer. Wir lesen mal eben die ersten drei Verse. Aus 3. Mose 2. Und wenn jemand dem Herrn die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, wieder freiwillig, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein, aus Weizen. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt allem, all seinem Weihrauch. Und der Priester räuchere das Gedächtnisteil davon auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Im Anschluss finden wir verschiedene Darbringungsweisen, aber die Bestandteile waren aus Feinmehl, aus Weizenfeinmehl, Öl und Weihrauch. Der Weizen ist das beste Korn. Ein Bild vom Herrn Jesus als dem, der hier auf der Erde aufgewachsen ist. So wie das Weizenkorn in die Erde gelegt wird und Frucht bringt. Öl ist ein Bild vom Heiligen Geist. Finden wir oft in der Bibel. Ich denke, einige von euch sind damit vertraut. Es durfte kein Öl fehlen. Das weist darauf hin, dass der Herr Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes sein Leben geführt hat. Und dann war Weihrauch dabei, was besonders zur Freude Gottes war, zum Wohlgeruch für Gott. Und es durfte kein Salz fehlen. Die unterschiedlichen Arten der Darbringung waren, man konnte einmal diese Bestandteile, die in den Versen 1 bis 3 beschrieben werden, da hatte man dann zum Beispiel ein großes Gefäß mit Weizen, man hatte Öl dabei, man hatte Weihrauch und etwas Salz. Dann ging man hin zur Stiftshütte und übergab das dem Priester. Der Priester nahm dann von allem einen Teil, brachte ihn auf den Brandopferaltar. Das war sozusagen Gottes Speise. Und der Rest von allem, den bekam die Priesterschaft. Das war eine ganz ansehnliche Familie und die mussten ja auch etwas zu essen haben. Und vorbildlich bedeutet das, heute sind ja alle Gläubigen auch Priester. So, wenn wir uns mit dem Leben des Herrn Jesus beschäftigen und zum Beispiel die Evangelien lesen und sehen, wie treu der Herr Jesus seinen Weg gegangen ist, wie er zum Beispiel morgens immer gebetet hat. Oft ist er sehr früh aufgestanden. Die Jünger schliefen dann noch, er hat es ihnen auch gegönnt. Manchmal haben sie ihn gesucht, aber er wollte eine stille Zeit, und manchmal waren das auch Stunden, mit seinem Vater im Gebet verbringen. Und wenn man sich so damit beschäftigt, dann kann man doch auch mal sagen, Vater, ich habe gerade gelesen, wie dein Sohn gelebt hat und was für eine Freude er dir gemacht hat. Das ist dann gleichsam so, als würde man ein Speisopfer bringen. Aber wenn man das macht, dann wird man selbst auch erquickt. Denn dann isst man praktisch den Herrn Jesus als seine Speise. Und das ist ungefähr so wie, dass wenn man ihn betrachtet, dass man in sein Bild verwandelt wird. Dann gab es verschiedene Speisopfer, die waren der Hitze ausgesetzt, richtig, danke. Zuerst ein Ofengebäck, zusammen mit ungesäuerten Fladen, so ganz dünnes Brot, durch das man fast hindurchschauen konnte. Und was im Ofen ist, das wird natürlich der Hitze am meisten ausgesetzt, von oben, von unten, seitlich und so weiter. Das zeigt uns, dass der Herr Jesus nicht nur so einfach seinen Weg gegangen ist, sondern dass er unendlich viel gelitten hat. Ich glaube, dass jeder Tag ein Tag der Leiden für unseren Herrn war. Wenn er die Verwüstung der Sünde gesehen hat, oft hat er geweint, Das Leben war für ihn sehr schwer. Zugleich war es seine Freude, Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben, Menschen zu heilen und zu segnen. Da war eben beides zusammen. So, wenn jemand ein Pfannengebäck brachte, das ist natürlich nicht so stark der Hitze ausgesetzt, das ist ein geringerer Hitzegrad. Und man konnte auch ein Napfgebäck darbringen, das war dann die wenigste Hitze. Und manchmal konnte man auch von der neuen Ernte die ersten Früchte oder das, was man selbst im Garten angebaut hatte, Gott als Opfer bringen. Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Man konnte kein Brandopfer bringen, ohne nicht zugleich auch ein Speisopfer zu bringen. Gott will, dass wenn wir an den Tod des Herrn Jesus denken, dass wir auch sehen, dass sein Leben ein Leben der Vollkommenheit und des Gehorsams war. Und da denken wir ja auch dran. Wenn wir Gott danken, dass er seinen Sohn gegeben hat, oder dem Herrn Jesus danken für das Werk, das er vollbracht hat, dann sagen wir auch oft, Herr Jesus, dein Leben war einzigartig. Und ich möchte dich dafür erheben, für dein wunderbares Leben des Gehorsams und für deine Hingabe am Kreuz, in erster Linie für deinen Gott und Vater. Nach der Pause werden wir dann noch kurz über die Kapitel 3, 4 und 5 nachdenken.